das ist der ICF Basel Podcast.
Merci vielmals, merci. Danke, nehmt Platz an. Ich komme gerne wieder mal da reden, aber dann müsst ihr nicht mehr aufstehen. Mache ich als Bedingung. Auf die Knie gefallen, genau. Schön da zu sein. Ich bin heute Morgen da gehockt und dann habe ich vor der Celebration und nach der Celebration Reggae Music gehört. Wer von euch kennt Alpha Blondy? Andy, kennst du Stepp Alpha Blondy da rein? Fast niemand. Heute Morgen in der Kirche ist Alpha Blondy. Also, ich bin in der Karibik aufgewachsen und Alpha Blondy ist einer von diesen richtigen, genau, Reggae. Coole Kirche. Wo Alpha Blondy und UB40 gelaufen ist, muss ich sagen. Wer hat das jetzt hingemacht? Irgendeiner von der Technik. Ihr kommt raus. Schön da zu sein. Genau wie der Andi gesagt hat, will ich ein bisschen erzählen. Kann ich die ersten Dia haben? Bitte schön. Ich komme vor wie so ein alter Missionar, der kommt da und so Dias zeigt. Aber dort fehlt jetzt ein Satz. Ist der verschwunden? Evangelium 2.0. Genau. Irgendwie so. Ich glaube, wenn wir das Evangelium oder unsere Evangelisation in die nächste Generation transportieren wollen, dann müssen wir von 2.0 reden. Wir müssen von einer neuen Art reden. Und ich, der Satz ist, 80% von das neue Evangelium, neue Art von Evangelisation ist, zuzuhören. Also, zuhören ist 80% vom Evangelium. Das ist Evangelium 2.0. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil das nicht so richtig, genau. Aber ich komme dann schon in Fahrt. Genau. Zuzuhören. Einfach zuhören. 80% zuhören vom Evangelium. Man kann das kehren, man kann sagen, wie alte Schule, oder? Man hat das Mikrofon und man hat seine Traktate und man hat irgendwie, man ist auf Reise mit seinem Message und man geht alle voll labern, 80% reden und 20% zuhören. Das kann man schon machen. Aber es ist einfach Evangelium 1.14 oder so. Oder 1.2. Weil der moderne Mensch, merkt ihr auch, eigentlich interessiert sich nicht mehr, für was du sagst. Für was ich sage. Ich gehe auf die Straße und ich sage, hey, ich bin ein guter Mensch im Fall. Ich mache viel liebe Sachen und ich bin ein aufrichtiger Christ und ich opfere mich und ich gehe über mich hinaus, um anderen Menschen dienen, helfen, Leben retten, unterstützen, ich spende viel Geld. Das interessiert keine Sau auf der Straße. Das sind eigentlich leere Worte. Das ist einfach warme Luft. Ich bin letztens essen mit jemandem, der mich eingeladen hat in einem schönen Restaurant in Allschwil. Dann hockt man dort in dem Restaurant und ich sage, Dani, wieso ladest du mich in dem Restaurant ein? Und dann sagt er, zuerst nimmt er sein Smartphone aus und geht rein und sagt, ich muss etwas zeigen. Ist TripAdvisor hat aufgemacht und hat gesagt, schau mal das Restaurant an, da hat über 50 Recommendations oder wie das Zeug heisst, wo die Leute dort können Positives reinschreiben. Über 50. Und er hat gesagt, darum sind wir jetzt in diesem Restaurant. Weil 50 Leute haben geschrieben, dass das ein hervorragendes Restaurant ist. Und darum sitzen wir heute da. Er hat das Restaurant nicht gekannt, er ist von Genf. Oder kommt neu nach Basel, will mich einladen, überraschen und geht in ein Restaurant, das er gar nicht kennt. Aber er liest im TripAdvisor, was ist das beste Restaurant, wo hat die meisten Codes, die meisten Recommendations, ist das Restaurant gewesen. Ja? Und ist sehr gut gewesen. Ich habe leider keinen TripAdvisor, um das zum auch noch ein bisschen benoten, aber er hat es dann benotet. Genau. Aber das ist einfach etwas, was wir wissen müssen, auch als Menschen, die Jesus nachfolgen. Die Leute interessieren sich nicht, für was ich sage über mich selber. Die Leute interessieren sich nicht für unsere Hochglanz-Prospekte und Traktate und das Zeug, sondern die Leute interessieren sich, für was ich über den Andi sage oder was ich über den Ralf sage. Das ist dann wieder interessant. Das ist wie eine Recommendation, das ist wie so ein, oder? Das interessiert dann wieder die Leute. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass wir lernen, hey, wir müssen einfach mehr hören. Wir müssen mehr einfach sein. Wir müssen weniger schwätzen und mehr auf die Leute eingehen. Leute Raum geben. Und du musst meine Frage, wer hockt an unserem Tisch, wo wir sitzen, in der Gesellschaft rein? Wer hockt an unserem Tisch? Oder an welche Tische hocken wir? Wer hockt dort? Wer hockt mit uns? Und ich gehe immer auf das Perspektiv raus. Wir sind Menschen, die Jesus lieben. Wir singen die Lieder. Jesus ist unser Vorbild. Er ist unser Ziel, unser A und O und Alpha und Omega. Er ist unsere Inspiration. Gut. Jetzt, mit dem Jesus in unserem Leben, an welchem Tisch hocken wir? Immer mit den gleichen Leuten, die gleich denken wie wir? Oder hocken wir amigs auch an anderen Tischen? Mit anderen Menschen? Wo in verschiedenste andere Lebensphasen von ihrem Leben sind. Und wenn wir uns fragen, an welchem Tisch hocken wir, ist die zweite Frage, was haben wir für eine Präsenz dort an diesem Tisch? Sind wir bekannt als Menschen, die reden, die dominieren wollen? Oder sind wir bekannt als Menschen, die hören wollen, am anderen, am Gegenüber Platz geben wollen, dass diese Person sich mitteilen kann. Ich merke oftmals, dort, wo Dominanz herrscht, ist das indirekt eigentlich eine Versteckung von Unsicherheit. Und Christen, die gehen und wollen überall gerade dominieren, auftreten und evangelisieren und wenig zuhören, ist das oftmals auch ein Zeichen von Schwäche. Dass wir vielleicht überfordert sein können über vielleicht die Meinung vom anderen. Also wir müssen gerade dominieren. Wir müssen gerade Schachmatt setzen. Statt mal sagen, hey, ich weiss, wer ich bin. Ich singe die Lieder. Ich weiss, wer ich bin in Gott. Und ich kann einem anderen Raum geben. Ich kann zuhören. Ich kann einem anderen Platz geben, um sich mitteilen. Und das hat auch sehr viel mit Respekt zu tun. Respektieren wir andere Menschen? Eine andere Frage, wenn wir am Tisch sind, haben wir uns aufgedrängt, an dem Tisch zu sitzen? Oder ich will jetzt an dem Tisch sitzen und ich will meine Meinung euch jetzt mitteilen. Jetzt komme ich. Der dominante Art, jetzt komme ich. Haben wir uns selber an dem Tisch angesetzt? Oder sind wir gebeten worden, an dem Tisch zu sitzen? Komm. Man hat dich kennengelernt. Wir wollen, dass du bei dem Tisch sitzen tust. Wir wollen dich dabei haben. Ich weiss, der Ralf hat mir das ein paar Mal gesagt, dass er immer wieder eingeladen wird von der Tisch der Religionen, heisst das, Ralf, oder? Tisch der Religionen da in Basel. Oder dass man dort kommen verschiedenste Vertreter von verschiedenen religiösen Strömungen zusammen und diskutieren. Finde ich sehr edel. Sehr weise, dass man einen Dialog miteinander sucht. Dass man einander begegnet auf Augenhöhe. Dass man um einen Tisch herum sitzen tut und einmal hören tut. Dass man versucht, den anderen mal zu verstehen können. Ich wohne im Elsass, Wackisland. So ein richtiger Grenzgänger. Genau einer, der alles macht, was man nicht machen sollte. In der Schweiz arbeiten und in Deutschland einkaufen und in Frankreich wohnen und so. Genau, einfach. Aber ich sage immer, eben, ich arbeite bei Medair und geht's wieder auf, oder? Genau. Ich arbeite nicht im ICF, oder? Da vielleicht sind die Löhne ein bisschen höher. Aber item, ich bin letztens, oder dort ist wirklich so viel Muslims und so, oder? Wirklich Pachtu, überall. Und dann bin ich einmal an einem Fest gewesen, bei einem Kollegen, und dort hat's gerade eine Moschee. Und dann ist gerade Ramadan-Zeit gewesen. Und dann fahre ich heim, irgendwie so, mitten in der Nacht, irgendwie morgen um eins oder so ist es gewesen. Und dann sehe ich, wie die Leute aus dieser Moschee laufen mit ihrem weißen Gewand. Und ich habe gedacht, hey, so etwas Schönes. So etwas Reines. So etwas Edels. Wirklich. Es ist mir durch den Kopf durchgegangen. Einfach die Leute mit dieser weißen Gewand, die mitten in der Nacht wegläuft von ihrem Moschee. Und dann denke ich, Hey, wow. Schön. Zurück zu der Geschichte mit dem Ralf. Den habe ich nicht vergessen. Der Ralf wird eingeladen. Ralf, komm an unserem Tisch, bitte. Und das ist der Unterschied. Der Ralf wird bittet, komm an unserem Tisch. Ich habe vom Andi gehört, dass auch das Schweizerische Rote Kreuz Basel-Land ihn auch gefragt hat. Andi, ihr als Gemeinde, als Kirche, als religiöse Gruppe, habt so viel Erfahrung jetzt mit Flüchtlingen, wie ihr sie, ja, unterstützt mit den Deutschkursen und so. Andi, kannst du nicht bitte auch an dem Tisch kommen und uns seine Best Practices erzählen? Wieso es so geht? Oder? Komm bitte und erzähl. Es gibt extra Beispiele. Und das ist eine Art, oder das ist das Evangelium 2.0. Ist, dass wir, du und ich, bekannt werden als Menschen, die hören. Als Menschen, die das Gegenüber ernst nehmen. Als Menschen, die dem Gegenüber Platz geben. Und dann werden wir bitten an diesen Tisch, komm bitte, sitz dir zu uns. Eine andere Frage, wenn wir an diesem Tisch sitzen, macht mir das Problem der Leute grösser oder kleiner? Und ich bin aufgewachsen, vielleicht in eine ein einseitige, fast, ja, ein bisschen einseitige Christianity. Ich habe das Gefühl, alle Probleme der Gesellschaft hat mich in meiner Kindheit und so, wie ich aufgewachsen bin, in so einer Brüdergemeinde, habe ich das Gefühl, das macht es nur schlimmer. Die Leute haben erzählt von ihren Problemen, die der Schuh drückt in der Gesellschaft. Man ist gar nicht eingegangen auf die Problematik von diesen Leuten. Man ist gerade mit einer fixfertigen Lösung gekommen. Ja, die brauchen einfach Jesus. Ja, ja, die glauben nicht richtig. Ja, ja, vielleicht nenne ich jetzt gerade ein Beispiel, oder? Vielleicht Umweltkatastrophe, oder Umwelt, oder die CO2-Reduktion, die man anstrebt und so, oder? Erzählst du das an irgendeinem Christen, ein bisschen Hardliner-Christ, oder? Gesellschaft an dem Tisch erzählt von ihrer Problematik und sagt, hey, wir müssen die CO2 reduzieren, sonst sind wir in 50 Jahren am Arsch. Und der Christ, oder, sagt, nicht alle, nicht ihr, oder, aber es gibt amigs Leute, die dann an dem Tisch sitzen, ja, ja, wir gehen eh, wir sind eh nicht für die Welt da bestimmen, oder? Oder was mit dieser Welt da passiert, ist eigentlich gleich, oder? Die Hauptsache, Jesus kommt und holt uns einmal heim. Nein, verstehen wir was, das ist jetzt einfach sehr ein Beispiel, gerade aus meinem Kopf rauskommt. So in einem Flow, einfach so rauskommt, oder? Verstehen Sie? Amix Problematik, die wir amix finden an diesen Tischen, helfen wir amix gar nicht. Wir wollen sie amix gar nicht richtig verstehen. Wir kommen einfach so mit einer fixwertigen Antwort, buff in your face, es trifft von Unsicherheit, oder von Unüberlegtheit. Und wir haben wieder das Gefühl, wir haben wieder das Evangelium wieder diesen Leuten gebracht. Und wir merken nicht, die Leute sind am anderen Seite vom Tisch und kratzen sich am Kopf und denken, was redet denn der für eine Sprache? Ich verstehe deine Antwort gar nicht. Ich verstehe deine Sprache gar nicht. Sind wir so, oder? Hast du schon mal versucht, mit jemandem zu reden von einer anderen Sprache? Oder irgendwie so, verstehst du einander gar nicht? Ein anderes Bild. Da ist Jesus in dem zweiten Dia. Und Jesus ist oft bittet worden. Vom Zachäus. Und er war an vielen Orten, an vielen Tischen hat er verweilt. Und man hat Jesus immer bittet zu kommen. Heiland. Freund von den Sündern. Oder Retter. Jesus. Sohn von Maria. Komm an unserem Tisch. Und die haben auch im TripAdvisor viel so Good Quotes gelesen über Jesus, oder? Was Leute links und rechts von ihm sagen. Und dann sagt der Zachäus, ich will selber von dir hören. Bitte komm zu mir heim. Komm an meinen Tisch. Zweite, nochmal ein Dia. Ich habe diese Woche die Geschichte oder die 20 Minuten geschaut von der Mutter Teresa, wo sie ihre Rede gehalten hat bei der Nobelpreisverleihung. Ich habe diese Woche ihre Rede geschaut, irgendein YouTube-Video, 20 Minuten hat sie dort können reden, dort wo sie den Nobelpreis Ende der 70er Jahre bekommen hat. Und das ist unglaublich gewesen. Die Frau hat vor einer Delegation dort im Norden Europa hat 20 Minuten lang das volle Evangelium predigen können. Und das ist das, was Christen wollen, das volle Evangelium predigen. Als ich das Video angeschaut habe, dachte ich, ich muss mal schauen. Wirklich, das ist so inspirierend. Ich habe gedacht, jetzt macht sie noch einen Aufruf, oder? Kommen die, die wollen, jetzt ihr Nachfolgen führen und so. Ich habe gemeint, es war so radikal gewesen. Und die Sache ist, Mutter Teresa ist bittet worden, an dieser Verleihung zu kommen. Ist klar, weil sie den Award gewonnen hat. Aber sie ist bittet worden, zu kommen. Sie hat sich selbst nicht aufgedrängt. Weil sie bekannt war, weil Jesus bekannt war, weil der Ralf bekannt ist, weil der Andi bekannt ist, weil wir bekannt sind als Menschen, als Nachfolger von dem Jesus, wo man hört. Wo es gegenüber ernst nimmt. Wo, ja, auf die Knie geht. Und ein Diener ist von allen. Und andere Menschen Platz geben. Und dabei kommen wir nicht zu kurz. Du kommst nicht zu kurz. Ich auch nicht. Der Ralf auch nicht. Sowieso nicht. Wisst ihr warum? Weil auf einmal kehrt sich der Tisch und die Leute sagen, erzähl jetzt du. Warum? Wieso? Hilf uns verstehen. Und das ist wie der Mutter Therese passiert, dass sie hat können erzählen, warum das in Kalkutta das macht, was sie macht. Hat sie können ihr Zeugnis dort geben. Ich arbeite für eine Organisation, wie Andi gesagt hat, wo Medier heisst, und das ist, erzähl nur ein bisschen drüber. Es ist eine Schweizer Organisation, die internationale Nothilfe macht. Katastrophenhilfe. Wir sind, eigentlich eine schöne Geschichte. Die Organisation ist, relativ gross. Wir haben letztes Jahr 1,8 Millionen Leute direkt helfen. Also Big Impact. Und das gibt echt Mut, wenn man Zahlen gehört von 65 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Die dringendst angewiesen sind auf Hilfe. Und man doch eine Organisation hat, die sagen kann, hey gut, wir streben jetzt demnächst an, 2 Millionen Leute können direkt helfen. Also, wir sagen, wenn wir schon gehen, dann muss es, und wenn viele Leute da sind, dann wollen wir können viele Leute helfen. Ist klar, es gibt kleinere Organisationen, die kleinere, wichtige Arbeit machen, aber wir sagen, wir wollen huge scale Impact können bringen an diesen Orten. Wir arbeiten in 3 verschiedene Sektoren. Ein Sektor ist Shelter. Einfach, wir schauen, dass Flüchtlinge jetzt vor allem in der Nahostkrise Menschen Schutz und Geborgenheit haben, wieder ein Dach über dem Kopf haben können. Das ist das erste, Shelter. Das zweite ist Wasserversorgung. Habt ihr gewusst, einfach so als Insight, als Learning von heute Abend, wenn eine Organisation eine Gruppe, sagen wir ab 5'000 Flüchtlinge trifft an einem Ort, wo sie hingeflüchtet sind, wo sie gestrandet sind. Sie sind weggerannt, vielleicht von einem bewaffneten Konflikt, und sie rennen irgendwo an. An einem Ort, wo abgeschieden ist, weil dort fühlen sie sich sicher. Wo niemand ist, wo niemand wohnt. Wo die Rebellen auch nicht sind, oder das Militär auch nicht will sein, weil alles ist einfach öd und auf einem Hügel oben. Das Erste, was eine Organisation, die in der Nothilfe schaffen tut, macht, bevor wir unsere medizinische Klinik auftut, weil das machen wir auch, tun wir zuerst einmal ein WC bauen. WC, es ist das Erste und das Letzte, was wir machen, wenn wir eine neue Siedlung finden. Das ist unsere zweite. Und ich könnte vorstellen, warum. Oder wegen der Epidemie, wegen der Pandemie und so. Genau. Also, wir arbeiten in Infrastruktur, wir arbeiten im Bereich Wasser, gesundes, also sauberes Wasser, und auch schauen, dass die ganze sanitäre Anlage auch intakt sind. Und das dritte ist medizinische Grundversorgung. Etwas, was speziell ist bei Medair, ist, dass 80% von unseren Geldern bekommen von Regierungen, von der DEZA und von der Glückskette und von European Union und genau, viele Länder, die sagen, hey, wir wollen etwas machen für die Flüchtlingskrise, und wir sind Partner vom UNHCR, das ist vom UN, der Flüchtlingshilfeabteilung, sind wir ein Partner für denen. Und das ist sehr schön, als christliche Organisation, dass wir in Genuss kommen von so einer Partnerschaft, und viel Gelder von Regierungen, die sagen, wir vertrauen ihr als eine Organisation, dass ihr hervorragende Arbeit macht. Die Sache ist nur, sie geben nur 80% und darum das, was ihr als ICF immer wieder geben, wo wir sehr dafür dankbar sind, sind die restlichen 20%. Und das ist wie so ein Schnäppchenprinzip, oder? Also ihr investiert 1 Franken, die Regierung gibt noch 5 Franken und schlussendlich gibt es 5 Franken, die direkt in die humanitäre Arbeit reinfließen. Ist das nicht cool? Also, es ist etwas Kleines und das wird multipliziert. Wir haben immer gerne, wenn Sachen sich multiplizieren. Genau, tun wir das multiplizieren. Kommen die Bilder nicht? Doch. Ja, genau da, genau, super. Jetzt. Etwa 90% von unserer Arbeit und der Flüchtling befindet sich in so Konflikt, bewaffnete Konflikt-Settings. Das ist jetzt gerade das Bild von Südsudan. Eine von der schlimmsten Krisen auf dieser Welt. Die zweitschlimmste Krise nach Syrien. Haben wir dort sehr grosse Programs, vielleicht haben das auch gehört in den Medien, vielleicht auch von dieser Kampagne Basel gegen Hunger, haben wir dort grosse Programs und leider müssen wir immer wieder und wieder aufstocken, dass wir schauen, dass Kinder nicht wegen Mangelernährung sterben. Also das Land hat aktuell etwa 4,5 oder 5 Millionen Leute, die dringend angewiesen sind auf humanitäre Nothilfe. Und dort schaffen wir sehr erfolgreich, und könnt dort grosse Programs haben. Genau. Etwas, was speziell ist, in so einem Kontext, ist auch ein bisschen Learnings auch für euch heute Abend, ist, dass die UN kommt und sagt zu all ihren Partnerorganisationen, ihr könnt kein Messer ins Land mitnehmen. Also, alle Messer werden konfisziert, die dort sind, und wir können kein Messer noch ins Land zusätzlich reinnehmen. Genau, weil die können ja missbraucht werden als Waffe. Jetzt müssen wir vorstellen, ist ein Land, es herrscht Bürgerkrieg, in diesem Land herrscht Hungersnot, Menschen haben nichts zu essen, jetzt kommen eine NGO, Organisationen wie Medair, kommen dort an und wir wollen sie helfen. Und jetzt auf einmal kommt so ein Kommuniqué. Messer verboten. Alle Messer werden abzogen. Können Sie vorstellen, meine, sag, tu mal kochen ohne Messer. Oder? Es geht irgendwie nicht. Und das sind Sachen, die vielleicht sehr jetzt einfach tönen für dich und für mich da. Aber in diesen Ländern, wo wir arbeiten, ist das ein so hühnengrosses Problem. Weil das Problem, das schon dort ist, tut das Problem leider multiplizieren. Oder? Weil man hat vielleicht Mittel, man hat Ressourcen, man muss arbeiten können. Und man kommt nur sehr schwierig voran in unsere Arbeiten. Wieso? Weil wir keine Messer und keine Schere und alles Zeug haben zur Verfügung haben. Und das ist auf UN-Level oben ein Riesenproblem. Das ist in diesen Ländern ein Riesenproblem. Und jetzt haben wir ein paar geniale Leute von dieser Church. Können wir das nächste Bild sehen? Genau. Wir haben zwei Leute gehabt, die mit Medair im Südsudan, sind mal in der Schweiz gewesen und haben am Dominik Bürgi, wir kennen ihn da, der hübsche grosse Mann, der ist der hübscheste Mann von der Schweiz, oder? Wir arbeiten zusammen und ich sehe immer so gut aus, wenn ich mit ihm zusammen arbeite. Die Leute schauen uns an und ich merke, ist ja gleich wegen ihm oder wegen mir. Ah, weißt du, ich meine, wegen ihm, oder? Er ist, glaube ich, jetzt gerade in der Ferien. Hat ihr das gehört von dieser Problematik? Hat ein Kollege von ihm, der da Industriedesign studiert, in der Schweiz, der Manuel Wüst, hat von dem erzählt. Er hat gesagt, hey, ein Riesenproblem. Wir schaffen da Orte, wo wir kein Messer abgeben und die Messer, die dort sind, werden alle konfisziert von der UN. Und wir kommen jetzt sehr, 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 sehr mühsam zum Vorankommen mit unserer Arbeit. Hat der Manuel gesagt, hey, ich nehme das mit, ich mache das zu meiner Masterarbeit. Hat er das gemacht, zu seiner Masterarbeit, und hat da Prototypen gemacht. Das nächste Bild sehen wir gerade, ich glaube, das ist im Einsatz, irgendwo in Südsudan. Hat das können mitnehmen, mit unserem Team dort runterbringen und hat das können einfach so im Real Life können getestet werden. Hat dann das präsentiert das zu seinen Professoren und die sind so begeistert gewesen von dem Projekt, dass sie gesagt haben, wir als Schule wollen das weiterziehen. Wir wollen Gelder sprechen, wir gehen beim Bund und wir tun Gelder beantragen, um diese Lösung da können vorantreiben. Ist das nicht genial? Ich bin auch hühnenbegeistert. Come on, man. Das ist. Come on. Verstehen, wir leben in einem Land. Wir haben meine, in den Rankings, in den Innovations-Rankings sind wir immer Nummer 1 oder Nummer 2, oder? In alle Rankings sind wir immer Nummer 1 und Nummer 2. Und dann sage ich, wir haben so viele Ressourcen, wir haben so viele Brains, wir haben so viel Kapazität, wir haben so viel Geld, wir haben so viel Know-how. Hey, komm, dort, wo der Schuh drückt, an diesen Orten, komm, wir schicken nicht nur Geld, sondern wir schauen, ob wir in der Schweiz vielleicht Lösungen können anzaubern, dass die Leute dort unten ein besseres Leben haben können. Verstehen? Das ist unser Wunsch. Das ist unser Wunsch, dass wenn der Flut kommt, und für das würde ich meine nächsten 20 Jahre geben, für genau so Sachen. Weil es kann ja nicht sein, dass unser Leben immer ein bisschen bequemer wird. Alles wird immer ein bisschen grösser, ein bisschen pimpter, ein bisschen schöner. Unsere Smartphones werden immer grösser. Und Leute auf die andere Seite haben immer weniger. Und ich sage nicht, jeder von euch muss ein Humanitarian Aid Worker werden und so durchknallt sein wie ich. Aber ich sag's euch, die nächsten 20 Jahre von meinem Leben habe ich dem versprochen. Ich habe gesagt, ich will da, dass wenn der Flut kommt, dass alle Schiffe in die Höhe, dass alle Länder in die Höhe gezogen werden. Es sind Länder, wo Flüchtlinge da heute Abend sind, wo geflüchtet sind von Ländern, wo sie, wenn sie Nachrichten schauen, wenn sie hören von ihrer Familie, nur brüllen müssen. Wir sagen, wir sind in der Schweiz, wir sind so privilegiert. Und ab und zu alles, was die brauchen, das sind ein paar Messer. Und sie können schon wieder arbeiten. Sie können schon wieder kochen. Sie können schon wieder bauen. Schon wieder ein bisschen mehr Hoffnung. Und versteht ihr, das ist das, was mich begeistert. Ich habe noch 2,5 Minuten. Super. Das ist das, was mich begeistert. Die neue Generation, das ist etwas, was ich merke. Die neue Generation sagt sich, wenn ich die Schweizer Grenze verlassen, oder? Und ich will irgendetwas machen für Menschen in so einem Setting, dann muss es professionelle Arbeit sein. Und das begeistert mich. Ich merke, ich bin als Missionarskind irgendwo in den Antillen aufgewachsen, eben dort, wo man Alpha Blondie und Ruby Farty hören, oder? Und sind als Missionar gegangen mit einem riesen Herz für Jesus, wir gehen die Welt retten. Und dann sind sie runtergegangen mit ihrem westlichen Evangelium, oder? Haben kaum zugelassen, haben nur noch 80% predigen, oder? 16 Jahre später kommen meine Eltern zurück und meine Mutter sagt zu mir, hey, eigentlich haben sie das Falsche gemacht. Wir haben einfach unser Leben diesen Leuten über den Kopf stülpern. Oder? Und ich bin so begeistert, dass die neue Generation, unsere Generation, gut, ich bin ein alter Knochen, aber die nächste Generation, oder? Dass sie sagen, hey, wenn wir, wie der Manuel Wüst und der Dominik Bürgi sagen, wenn wir unseren Schritt außerhalb der Landesgrenze machen, dann wollen wir als Christen stehen, wir wollen stehen für professionelle Arbeit. Wir wollen nicht mehr gut gemeinte Arbeit machen, wo alle sagen, jö, und er hat es gut gemeint, und ist so lieb gewesen, und ja, Hauptsache bist du gegangen, du bist ein mutiger Sieg. Sag, nein, wir wollen Reports sehen. Wir wollen sehen, dass wir dort etwas verändern. Sonst gehen wir gar nicht mehr. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze so voll von so mittelmässigen, halbprofessionellen, christlich gut gemeinten Sachen, die einfach gemacht werden, und man macht einfach ohne Plan, willkürlich. Und man hat das Gefühl, man hat etwas Gutes gemacht. Und darum liebe ich so Organisationen wie Onesimo, darum liebe ich Organisationen wie Mercy Ships, darum liebe ich Organisationen wie World Vision und Medair, die sagen, hey, wenn wir gehen, dann hören wir 80%. Wir gehen auf die Problematik ein von diesen Leuten. Wir nehmen sie ernst, wir nehmen sie wahr. Wir hören sie mal. Und dann fangen wir an helfen. Verstehen, wenn wir das fangen an machen, dann komme ich zum letzten Folie, mache ein bisschen Eigenwerbung. Weil ich bin ein Fundraiser, oder? Muss ja Geld eintreiben für die Organisation. Nein. UN macht immer so Rankings für alle Organisationen. Und zwei Jahre consecutively nacheinander haben wir die besten Ratings bekommen. Und das ist nicht wie wir als Medier in der zweitgrössten Krise der Welt sieben sicher sind und mit der breiten Schulter an diesen Orten gehen. Sondern es ist, wie wir runtergehen an diesen Orten. Als Menschen, die Jesus lieben. Wir hocken hier an den Tisch und wir sagen, wir hören einmal. Dann hören wir einmal. Wo drückt der Schuh? Was sind ihre Nöte? Dann beten wir. Dann suchen wir nach Lösungen und dann bringen wir das zu diesen Menschen. Und das ist dann das Resultat. Das UN, das die höchste Organ ist oder Level ist, wo man kann auf dieser Welt da finden, sagt, hey, ihr als Christen, ihr macht einfach die beste Arbeit. Und das ist so mein Wunsch für dich und für mich, wenn wir an Tischen sind, wenn wir an Tischen sitzen, dass wir genau bekannt sind für so Menschen. Evangelium 2.0. Und einfach mal hören. Eingehen auf die Leute um uns herum. Sie ernst nehmen. Nicht müssen dominieren. Und das merken, auf einmal dreht sich der Tisch und die Leute sagen, erzähl mal du, warum? Und das erleben, das sagt alle, wenn etwa 180 Spezialisten, die in diesen Ländern arbeiten, die Mehrheit von denen sagen, sie werden alle Wochen gefragt, warum machst du das? Warum opferst du dein Leben und kommst da nach Somalia, Afghanistan, Syrien, Irak? Warum machst du das? Und dann kannst du ein Wohlgeruch sein. Und dann kannst du Wort reden, wo in einem offenen Herz platziert werden. Warum? Die Leute haben dich gefragt, die Leute haben dich gebeten und du hast dich nicht ihnen aufgedrängt. Merci vielmals.